Wie gut, dass es nicht auf die Anzahl immer ankommt beim Herrn. Dass er seinen Geist nicht nach Maß gibt. Also nicht erst, wenn eine große Zahl an Zuhörern da ist, dann gibt er seinen Geist und segnet. Er vermag zu einem dann zu reden, und wenn nur einer da ist oder zwei da sind, das ist genug. Das ist ein herrlicher Trost, und ich freue mich über jeden Einzelnen von euch, dass ihr da seid. Ich preise Gott dafür, und wir wollen gemeinsam Gott beten, und wir hören nicht auf zu beten, weil wir wissen, dass wir alles von ihm einfach erbitten müssen und erbitten wollen. Der ist der Geber aller guten Gaben. Er vermag uns auch heute durch seinen Geist sein Wort zuzuteilen und auszuteilen, dass wir gestärkt werden. Lasst uns aufstehen und miteinander beten. Ich lade euch herzlich ein. Denken wir an unsere Geschwister, dass Gott sie auch segnet, an all die, die heute nicht da sein können. Amen. Vater, voller Demut und Dankbarkeit bin ich dir gegenüber. Danke, Herr, für den Dienst, den ich hier tun darf. Danke für diesen Ort und für die Offenheit, für diese offene Tür und für die Bereitschaft, dein Wort zu hören. Für die Liebe zu dir, für die Liebe zu deinem Wort, für die Liebe zu Christus, zum Evangelium. Herr, ich preise dich dafür, für das Werk, das du durch den Heiligen Geist unter uns wirkst und gewirkt hast. Ich danke dir, Herr, für das, was du noch wirken willst und tun wirst. Jesus, danke, dass ich diesen Dienst für dich und an deinem Wort tun darf und dieses Privileg habe, dieses kostbare Wort und das teuerste auf der ganzen Welt, im ganzen Universum, dieses Evangelium von deinem Sohn Jesus Christus zu predigen, zu verkündigen und zu proklamieren und zu bekennen, Herr, dass du der einzige Herr bist und dass nur in dir der wahre Friede und die wahre Ruhe gegeben werden kann. Herr, danke für dieses Vorrecht, und ich bitte dich, ich weiß es, Herr, ich weiß es, das ist ein Geheimnis, und darum muss es offenbart werden, und das geschieht durch deinen guten Geist, und wir haben dieses Zeugnis der Schrift, dass der Geist uns gegeben ist, damit er uns diese Wahrheit offenbart, dass er uns in dieses Geheimnis hineinführt, damit wir erkennen, was uns von dir geschenkt ist, lieber Vater. So bitte ich dich auch an diesem Abend, lass uns erkennen, wie reich beschenkt wir sind in dir. Und was es bedeutet, Herr, in dieser Freude zu leben, und was es bedeutet, diese Freude zu bewahren, und was es bedeutet, aber auch diese Freude, Herr, zu vermehren, Herr, wie das geschieht. Lehre uns durch dein Wort und bestätige durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Darum bitte ich dich, Jesus, in deinem Namen. Amen. Ich möchte euch bitten, die Bibel mit mir aufzuschlagen. Im Petrusbrief, 1. Petrusbrief, wir haben uns mit dieser unaussprechlichen Freude aus dem Petrusbrief, aus dem Vers 8 beschäftigt, letzte Bibelstunde, mit dieser Sehnsucht. Ich habe das für mich so überschrieben, diese Sehnsucht nach dieser unaussprechlichen Freude, diese Sehnsucht nach dieser verherrlichten Freude, das heißt nach der himmlischen Freude, nicht nach der irdischen, sondern nach der himmlischen Freude. Ich bin mir sicher, ich kann Ihnen nicht sagen, jetzt, wenn ich euch einzeln anschaue, würde ich schon sagen, aber ich bin mir sicher, dass wahrscheinlich jeder von euch schon mal diese unaussprechliche Freude in seinem Leben erfahren hat. Diese Freude, die der Geist Gottes und der Herr uns gibt. Und wir kennen den Unterschied, wenn die Freude aus dieser Welt und die Dinge dieser Welt uns erfüllt und was es mit uns macht, wenn wir uns über etwas freuen. Und wir kennen den Unterschied von dieser Freude, wenn der Geist Gottes, wenn Jesus Christus, wenn der Vater selbst uns diese himmlische, unaussprechliche Freude in das Herz gibt ich hoffe, ihr spürt es immer noch oder könnt euch zumindest von diesen Augenblicken oder diesen Momenten, an diese Momente euch erinnern und wisst, was das für ein himmelhoher Unterschied ist. Ich will nicht die guten Dinge dieser Welt verleugnen. Ich will nicht das gute Essen schlecht machen. Ich will nicht einen guten, schönen Abend, den man auch genießen darf, oder irgendeinen guten Urlaub oder ein gutes Buch oder was auch immer ihr mögt und auch diese Dinge genießt, die euch vielleicht Freude bereitet. Ihr geht und seht einen schönen Baum, eine Blume, ihr freut euch an den Kindern, an Mann, an der Frau, und euch überkommt Freude. Aber trotzdem ist es etwas anderes, und diese Freude ist damit nicht zu vergleichen. So schön und gut diese Dinge sind, ist nicht zu vergleichen. Denn diese Freude vermag etwas, was die andere Freude nicht vermag. Sie vermag uns in Versuchungen und Prüfungen und in Leidenssituationen durchzutragen. Das ist eine unaussprechliche Freude, die diese Kraft hat. So wie wir letzten Mittwoch gelesen haben, aus Nehemia, Kapitel 8, Vers 10, glaube ich, die Freude am Herrn ist unsere Stärke, die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Diese Freude vermag etwas in uns zu machen, was alles andere eben nicht vermag. Nichts vermag uns diese Ruhe und diese Kraft und diese Freude zu geben inmitten der Anfechtungen, Prüfungen und schwierigen Situationen in unserem Leben und uns da eben durchzutragen. Das ist eine unaussprechliche, eine verherrlichte Freude. Und ich würde fast sagen, erst wenn man sie nicht mehr hat, dann weiß man, was man an ihr hatte. Ist es nicht nur in allen Dingen auch so, aber da extrem. Erst wenn man merkt, die ist nicht mehr so da und nicht mehr so greifbar. Ich weiß nicht, wie bei mir, ich bekomme eine Sehnsucht danach. Eine tiefe Sehnsucht, wieder von dieser Freude erfüllt zu sein, weil diese Freude vermag etwas, was mich zu trösten, mir Kraft zu geben, was einfach alles andere nicht schafft. Da kann Gutes zureden und alles, aber es vermag nicht das. Ich rede über etwas oder möchte über etwas reden, was man eigentlich mit Worten nicht so richtig fassen und ausdrücken kann. Und deswegen hoffe ich, dass ihr in dieser Weise diese Freude erlebt habt. Das erste Mal habe ich diese Freude erlebt, als ich zum ersten Mal erkannt habe, dass ich Jesus brauche und meine Sünden bekannt habe. Als mir diese Last abgenommen worden ist, dann überkam mich eine tiefe Freude, eine unaussprechliche Freude der Vergebung, des Wissens, es ist vorbei, es ist erlöst, für alles bezahlt. Diese Freude, die kann man nicht beschreiben, wenn diese Freude in das Herz hineinströmt. Von dieser unaussprechlichen Freude spricht Petrus hier und er spricht nicht ohne Grund. Er sagt, obwohl wir Jesus nicht gesehen haben und nicht sehen, aber ist diese Freude in uns, warum? Weil diese Freude vermag uns eben durch diese vielen Betrübnisse, Versuchungen und schwierigen Situationen, in denen wir auf dieser Pilgerreise in dieser Welt durchmachen müssen, das uns zu tragen und somit an das Ziel unsere Rettung zu bringen. Schaut mal in Vers 9, in Kapitel 1 im Petrusbrief, Vers 9. Ich lese nochmal Vers 8 mit, okay? Denn ihr liebt den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt, das heißt, diese Freude bringt ein Jubel in uns aus. Das, was innerlich ist, das, was man nicht fassen kann, das ist so überfließend, dass es kommt nach außen, es bringt einen zum Jubeln. Und man jubelt in verherrlichter Freude, jubelt. Und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung eurer Seelen. Wie werden wir gerettet? Ich erinnere euch, als wir die Rettung hier im Petrusbrief bearbeiteten, Petrus spricht nicht von der Rettung, nämlich von der Vergebung der Sünden. Könnt ihr euch erinnern, dass wir von schon jetzt und noch nicht vom Aspekt der Rettung sprachen? Petrus spricht von der Rettung, wenn Jesus kommt und uns aus dieser Welt rettet, und uns sein Erbteil gibt. Er spricht von der endgültigen Rettung. Wenn alles weggetan wird und alle Feindschaft, alles weggetan wird und wir in die Herrlichkeit hineingehen dürfen. Von dieser Rettung spricht er. Und er sagt, wie kommen wir ans Ziel? Wie kommen wir durch die ganzen Versuchungen und die ganzen Prüfungen? Wie können wir es erlangen? Wie schaffen wir es durchzuhalten? Und er spricht und er sagt, wenn in uns die Liebe, der Glaube und diese unaussprechliche Freude in uns ist. Das vermag dich durchzutragen und ans Ziel zu bringen. Ist diese Glaube an ihn, obwohl wir ihn nicht sehen, und ist diese Liebe an ihn, obwohl wir ihn immer noch nicht sehen, nicht gesehen haben, und ist diese Freude nicht in uns, werden wir es, wir werden es nicht schaffen. Wir werden es nicht schaffen. Wir werden uns an ihm ärgern. Und an den Situationen des Lebens und an den Umständen und an dem Leid und an den allen Versuchen und Prüfungen werden wir uns ärgern. Und wir werden uns nach dem Markus Kapitel 4 als ein Boden, der sehr flach ist, erweisen und der sehr steinig ist, erweisen und der sehr mit vielen Dornen und Unkraut. Darin wird sich das erweisen und der Glaube wird sich nicht als echt erweisen. Aber dieser Glaube, der in all dem durchdringt, der ist ein Kennzeichen dieser Freude im Herrn. Und das vermag es, das vermag es. Darum sehne ich mich so danach. Und wenn die Freude schwindet, darüber will ich heute mit euch, ich habe euch letztes Mal gesagt, ich würde gerne noch etwas Zeit nehmen, mit euch darüber sprechen, was diese Freude, was ist, wenn diese Freude nicht mehr da ist. Und was diese Freude hemmt und was ist, wenn diese Freude weggeht und was sorgt dafür, wenn diese Freude nicht da ist. Aber wenn sie nicht da ist, das ist diese Sehnsucht danach. Das ist eine tiefe Sehnsucht. Wisst ihr, von was ich rede? Ja? Ja, das ist sehr gut. Sehr, sehr gut. Das ist eine unaussprechliche Freude, die kann man in Worten nicht fassen. Aber wenn sie einerfasst, das ist unglaublich. Wie Himmel auf Erden. Wie der Himmel auf Erden. Man bekommt etwas von himmlischen Gütern hier auf der Erde. Und es ist das Köstlichste von allem. Also da, über diese Freude spricht er und erwähnt sie, die uns durchzutragen vermag. Wie diese Freude erlangt wird, schaut mal in Vers 5, Kapitel 1, Vers 5. Ich bin davon überzeugt, dass diese Freude erlangt wird oder diese Freude kommt, wenn wir die Kraft Gottes, die uns durch Glauben zu bewahren vermag, erkennen und im Glauben sie erfassen und sie nicht mehr loslassen. Die Erkenntnis der Kraft Gottes, diese Erkenntnis, zu was Gott fähig ist, seine Größe, seine Barmherzigkeit, seine Liebe, seine Gnade, seine Souveränität, seine Allmacht, seine Kraft, seine übermäßige Größe seiner Kraft. Je mehr wir diese Kraft erkennen und diese Kraft im Glauben ergreifen und sie festhalten in Bedrängnissen, in Versuchungen, in Nöten und nicht zweifeln, sondern wenn wir in diesen Situationen das festhalten, dann passiert dieses Wunder. Das ist Geheimnis. Der Geist Gottes bestätigt das und der Friede Gottes, der all die Vernunft übersteigt, erfüllt unser Herz. Und wenn dieser Friede, dieser die Vernunft übersteigt, in unser Herz hineinkommt, dann kommt eine Freude in uns hinein, die wir, wie gesagt, im Angesicht, die Situationen, die werden sich vielleicht nicht verändern, aber erstaunlicherweise, man wird fröhlich. Man wird fröhlich. Wie erlangt man diese Freude? In der Erkenntnis, und ich habe euch einige Beispiele in der letzten Bibelstunde genannt, einige Bibelstellen gelesen, in der Erkennen der Größe Gottes, in der Erkenntnis seiner Kraft. Was bedeutet, ich lese nochmal vor, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung. Wenn im Hinblick auf unsere Rettung wir die Kraft Gottes vor Augen haben, sie erkennen und im Glauben es festhalten, dann freuen wir uns. Wir wissen warum? Weil es auf die Größe und seine Kraft ankommt oder auch nicht und nicht auf uns. Und darum strömt wieder Freude in unser Herz. Die Beweis seiner Kraft, darf ich euch noch kurz fragen, was ist der größte Beweis der Gotteskraft? Was denkt ihr? Und nicht nur was denkt ihr, was glaubt ihr? Was ist der größte Beweis der Kraft Gottes, die Wiedergeburt? Und wer ist zu die Auferstehung seines Sohnes Jesu Christi. Schaut mal Kapitel 1, Vers 3. Gepriesen sei Gott. Da sprudelt Petrus vor Jubel. Er jubelt gerade. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat. Darum habe ich nicht sofort Nein gesagt. Er hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Diese Dinge, das ist der Machterweis Gottes. Er hat uns wiedergeboren und der Machterweis, dass er das fähig und das tun kann, hat er erwiesen in seinem Sohn. Die gleiche Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat, wirkt an uns und in uns und vermag uns, durchzutragen bis ans Ende. Das ist für mich ein tiefes Geheimnis und ich bete, dass wir diese Wahrheit mehr und mehr in unseren im Glauben erfassen, was es bedeutet, dass der gleiche Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat. Der Geist ist, mit dem du versiegelt worden bist und ich versiegelt worden bin. Der gleiche Geist, durch den du wiedergeboren wurdest und ich wiedergeboren bin. Der gleiche Geist, der in dir und in mir Wohnung genommen hat. Und der gleiche Geist, der dir und mir die Liebe Gottes in unser Herz ausgießt. Und der gleiche Geist, durch den wir bewahrt werden, durch den wir geleitet werden, durch den wir gelehrt werden und der uns zu Kraft ist, der uns zu Leitung ist. Mögen wir das glauben? Und ich glaube persönlich, da steht das in der Bibel und das ist so hier, aber irgendwie ins Herz, das ist nochmal eine andere Sache. Also, diese Freude erlangen wir, wie? Indem wir die Größe Gottes erkennen und in seiner Kraft und sie im Glauben festhalten. Was ist aber, wenn diese Freude weicht? Was ist, wenn man sie erfahren hat und sie genossen hat, sie geschmeckt hat und irgendwann mal sie weicht? Wenn die Freude weicht. Und ich glaube, dass Kinder Gottes diese Freude verlieren können. Ihr wisst, dass ich, oh Mann, ich glaube, ihr wisst, dass ich nicht glaube, dass wir das Heil verlieren. Aber die Freude, dass wir diese Freude verlieren können, zumindest für eine Zeit lang, und sehr betrübt werden. Was ist, wenn die Freude verloren geht? Ich möchte mit euch kurz anschauen, wie es dazu kommen kann, dass obwohl der Geist Gottes in uns wohnt und wir den Zugang zu dieser Quelle haben, warum wir trotzdem diese Freude im Leben nicht haben können. Warum? Der Hauptgrund dafür ist, dass wir den, der dafür verantwortlich ist, dass wir diese Freude haben, dämpfen, belügen, betrüben und auslöschen. Das ist der Geist selbst. Die Liebe Gottes, sagt Paulus im Römerbrief, ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in eure Herzen. Das ist seine Aufgabe. So, ich muss zu euch predigen, ob das der Hinweis war. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in die Herzen durch den Heiligen Geist, heißt das. Das ist Fakt. Und ich glaube, dass das nicht eine Zusatzerfahrung ist, so sehr ich den lieben Bruder schätze, Dr. Martin Lloyd-Jones, und wenn es nur eine Rangfolge im Himmel gäbe, dann würde ich ihn nicht sehen im Himmel. So weit weg würde er sein. Aber an diesem Punkt bin ich nicht seiner Meinung. Von Anliegen bin ich voll seiner Meinung, dass wir immer wieder mit dem Heiligen Geist erfüllt werden müssen. Darüber will ich reden. Aber diese Erfahrung aus Römer 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in euer Herzen, das geschieht bei der Wiedergeburt. Und dieser Geist Gottes hat in uns Wohnung genommen. Und ihr kennt alle diese erste Liebe, gell? Wenn sie brennt und man ist bereit, Bäume einzureißen und da ist niemand für einen Feind genug und niemand schlimm genug, dass man nicht die Kraft und den Glauben und den Mut hätte, ihm das zu bezeugen. Und dann kommt ein Jahr, zwei, drei, ich weiß nicht, und dann irgendwann mal merkt man, diese Liebe und dieses Feuer brennt nicht mehr. Und warum? Wenn wir denjenigen, der diese Aufgabe hat, in uns dieses Feuer anzuzünden und dieses Feuer zu entfachen und diese Freude in uns zu wirken, denn nur das tut er und nur er kann diese unaussprechliche Freude in dein Herz legen, wenn wir ihn permanent betrüben und wenn wir ihn permanent auslöschen, dann weicht die Freude. Das Tolerieren der Sünde in deinem und meinem Leben lässt diese Freude aus deinem und meinem Leben weichen. Lässt die Freude. Das ist eine ernste Angelegenheit. Ich möchte mit euch ein paar Stellen anschauen und einfach um uns da in die Bibel hineinzunehmen und von der Schrift uns aufzuzeigen, was Gott lehrt, damit wir wissen, was wir zu tun haben. Denn ich bin mir sicher, ihr habt die gleiche Sehnsucht wie ich, jeden Tag, vor allem im Alltag, diese Freude zu erleben und zu haben. Denn wenn das meine Kraft ist, dann will ich sie jeden Tag haben. Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 3, 30, Kapitel 4. Schlagt mal einfach mal Epheserbrief, Kapitel 4 auf. Ab Vers 17 möchte ich euch etwas vorlesen. Dies nun sage ich und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie die Nationen wandeln, in Nichtigkeit ihres Sinnes. Das heißt, führt kein Lebensstil wie die Nationen. Und das heißt, was meint er mit den Nationen? In der Nichtigkeit ihres Sinnes, das heißt, in der Unkenntnis in ihrem Verstehen. Sie haben keine Erkenntnis und kein Verständnis in Bezug auf geistliche Dinge. Sie sind blind, am Herzen verstockt, am Herzen verhärtet, den geistlichen Dingen beraubt, sie erkennen nicht. Und Paulus bittet die Epheser, nicht so einen Lebenswandel zu führen, wie sie früher gelebt haben, weil sie ja erleuchtet worden sind, weil die Erkenntnis haben. Er sagt, Vers 18, sie sind verfinstert am Verstand, entfremdet dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Sie sind abgestumpft, sie haben sich selbst der Ausschweifung hingegeben, zum Ausüben jeder Unreinheit mit Gier. Das ist der Lebensstil der Unbekehrten, ein Lebensstil eines Menschen, der die geistlichen Dingen kein Interesse hat, einer, der verstockt ist, verfinstert ist. Das ist dieser harte, steinige Weg aus dem Gleichnis vom vierfachen Ackerboden. Und Paulus sagt, das wart ihr jetzt nicht mehr, führt nicht mehr diesen Lebensstil. Vers 20. Ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt. Und ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden. Interessanterweise, ich liebe diesen Ausdruck, der ist sehr fein. Paulus sagt nicht, ihr habt Christus nicht so gelernt, man hat euch ihn anders beigebracht, etwas über Christus, sondern schaut mal, was er sagt. Ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt, nicht etwas über Christus, sondern Christus selbst. Habt ihr Christus kennengelernt? Seid ihr ihm begegnet? Ihr seid doch ihm begegnet. Wie? Doch nicht leiblich, nein. Ihr habt ihn doch, und ihr seid in ihm gelehrt worden, nicht über ihn. Bestimmte Wahrheiten habt ihr kennengelernt. In ihm. Wie es der Wahrheit in Jesus ist, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet, dagegen erneuert werdet dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt ihr, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Also euer Lebenswandel soll wie sein, ein ständiges Erneuern unserer Erkenntnis, ein ständiges Erneuern unseres Denkens. Das heißt, da geschieht eine Sinnesänderung. Und das ist übrigens das Wort Bekehrung. Metanoia, das ist ein Prozess. Das heißt, ich lebte vorher so, das waren meine Maßstäbe, meine Überzeugungen. Dann sind wir Christus begegnet und das hat was mit mir gemacht. Auf einmal beginnt sich mein Denken und mein Verständnis zu verändern. Und ich lerne die geistlichen Dinge, die geistliche Angelegenheit und werde verwandelt immer mehr und immer mehr. Ich nehme immer zu. Und jetzt, und aus wer Jesus begegnet ist, wer ihn erkannt hat, schaut mal, was es für Auswirkungen hat. Und nur nebenbei, wie kann man den Christus denn erkennen? Aus sich selbst heraus? Es ist doch der Geist, der in ihnen offenbart. Und jetzt schaut mal Vers 25. Deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit an jedem mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder. Zürnt und sündigt dabei nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern mühe sich viel mehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er den Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist, zur notwendigen Erbauung, damit es dem Hörenden Gnade gibt. Schaut mal, er sagt, lügt nicht, belügt euch nicht, redet die Wahrheit, ihr seid Glieder untereinander. Er spricht und sagt, wie geht ihr miteinander um? In der Erkenntnis wachsend, gebt dem Teufel keinen Raum, dass er euren Umgang miteinander dazu nutzt, um das ganze Werk zu zerstören und eure Freude erlöschen zu lassen. Nicht stehlen, nicht lügen. Und jetzt schaut mal Vers 30. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Betrübt nicht den Heiligen Geist. Was betrübt den Heiligen Geist? Genau das. Lüge. Nicht die Wahrheit reden gegen den Nächsten. Zürnen und dabei sündigen. Es gibt auch einen heiligen Zorn. Nicht stehlen. Kein faules Wort über die Lippen kommen. Das heißt, interessanterweise, dazu in der Gemeindefreizeit mehr, da spielt die Zunge eine wesentliche Rolle, was den Heiligen Geist dämpft. Aber das Entscheidende ist, in der Art und Weise, wie wir als Kinder Gottes leben, ist es möglich, dass wir den Geist, mit dem wir versiegelt worden sind, der in uns Wohnung genommen hat, dass wir ihn dämpfen. Und wenn wir den Heiligen Geist dämpfen, dann zieht er sich zurück. Das ist ein tiefes Geheimnis, liebe Geschwister. Ich bin von der Schrift überzeugt. Und jeder sei seines Glaubens gewiss und prüfe es und stehe da fest. Aber ich bin von der Schrift überzeugt, dass wer den Heiligen Geist empfangen hat und mit diesem Heiligen Geist versiegelt wird, ist auf den Tag der Erlösung. Der Geist geht nicht mehr. Der Geist wird kommen und er wird bei euch bleiben. Er wird uns nicht mehr genommen. Aber wisst ihr, was ist? Er kann dann sich zurückziehen. Man kann den Geist haben, aber von ihm nichts merken. Man kann den Heiligen Geist haben, aber keine Kraft in seinem Leben, keine Freude in seinem Leben, keinen Frieden haben. Warum? Weil man ständig ihn mit Füßen tritt. Man betrübt ständig ihn, permanent in dem, was man tut, in dem, was man sagt, in dem, was man schaut, in dem, was man redet. Permanent betrübt man den Heiligen Geist. Und was passiert? Er zieht sich zurück. Er wirkt nicht mehr. Er stellt sich nicht mehr zu deinem Leben. Er stellt sich nicht mehr zu deinem Werk. Er stellt sich nicht mehr zur Verfügung, damit du Freude empfindest. Stattdessen, und das ist das Geheimnis und das ist auch ein Merkzeichen, stattdessen, wisst ihr, was über uns kommt? Eine tiefe Traurigkeit. Eine Betrübnis. Kennt ihr die? Wenn wir Sünde in unserem Leben lassen, was für eine Betrübnis über uns kommt. Das ist eine heilige Betrübnis. Ein nicht Wiedergeborener, er wird sie niemals verspüren. Er wird darüber gleichgültig sein. Er wird keine Traurigkeit darüber empfinden. Aber ein wiedergeborener Mensch, der wird diese Betrübnis, wenn der Heilige Geist betrübt ist und sich zurückzieht, der wird es spüren. Und das Interessante, es ist nicht mal deine Betrübnis, es ist die Betrübnis des Heiligen Geistes. Wenn der Heilige Geist freut, wisst ihr, was du dann spürst? Freude. Wenn er in dir jubelt, wisst ihr, was mit dir passiert? Du jubelst. Wenn er Licht ausstrahlt, wisst ihr, was mit dir passiert? Du empfängst Licht. Wenn er das Werk der Erkenntnis wirkt, dann hast du Erkenntnis. Wenn er Freude gibt, dann hast du Freude. Wenn der Geist dich freut, dann freust du dich mit. Aber wenn der Geist traurig ist, dann wirst du auch traurig sein. Denn das ist der Geist, der in uns wohnt. Und Paulus weiß um die Möglichkeit, dass wir ihn betrüben können. Und er sagt, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit ihm versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung. Er bittet die Gemeinde, nicht ihn zu betrüben. Schaut mal, was den Heiligen Geist betrübt noch, Vers 31. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Das wäre jetzt die Gelegenheit, mich von eurer Mitte auszuschließen. Da heißt es, und Zorn sei aus eurer Mitte weggetan. Ja. Liebe Geschwister, das ist so klar, oder? Alle Bitterkeit. Da, wo wir die Bitterkeit in unseren Herzen zulassen und diese bittere Wurzeln wachsen lassen, betrübt es den Heiligen Geist. Und das werden wir spüren. Das wirst du spüren und das werden wir als Gemeinde spüren, denn wir sind ein Leib. Wir sind ein Leib. Leidet eins, leiden alle. Das ist keine Privatsache. Man kann sagen, er hat sein Ding. Er lebt in Sünde, was geht's mich an? Wir haben eine Verantwortung. Denn die Auswirkungen auf die Gemeinde sind gravierend. Und ist ein Glied krank, das kann noch ein Leib einigermaßen verkraften. Wächst die Krankheit und nimmt mehr vom Körper ein, umso schwerer wird das. Je mehr Glieder krank sind und je mehr die Krankheit die Glieder erfasst, irgendwann mal bricht der Leib zusammen. Das ist nicht eine Sache, wo man sagen kann, das geht mich nichts an, Hauptsache mein Leben ist in Ordnung. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Gleich wie wir das auslegen, die einzelnen Dinge, und ich glaube, der Geist Gottes sagt es und bestätigt uns so, und jeden wird auch im Herzen überführen. Aber wenn wir darüber reden, über wenn die Freude weicht und was der Grund, dass wir keine Freude empfinden, dann sind das ganz klare Kennzeichen und Dinge, die dein und dein meinem Leben den Geist dämpfen, in unserer Gemeinde den Geist dämpfen. Und obwohl er da ist, obwohl wir sein Leib sind und er uns versiegelt hat und wir unsere Wohnung in uns wohnt, wir keine Kraft spüren und keine Freude. Darf ich ganz ehrlich sein? Das, was wir in den letzten 1,5, 2 Jahren erlebt haben, wie viel Wut und Zorn und Streitigkeiten und üble Nachrede und all diese Dinge hat es hervorgebracht. Bei uns und bei den anderen. Das ist nicht einer gewesen, oder? Was glaubt ihr, in welchem Maße das auf den Leib und in die Gesundheit des Leibes ausgeschlagen hat? Und ich gebe euch mein persönliches Zeugnis. Das ist, was mir seit so eine Last in der letzten Zeit auf dem Herzen liegt. Ich sehne mich und ich bete für diese Freude in unserer Gemeinde. Für diese unaussprechliche Freude. Ich bete, der eine mag sagen, man betet für Erweckung. Aber das ist für mich Erweckung. Wenn der Geist Gottes die Herzen erfasst und ihnen diese Freude schenkt. Der Geist weht, wo er will, bin ich mir absolut überzeugt davon. Absolut. Und wir können nicht bestimmen. Aber was an uns liegt, können wir tun, dass wir das wegnehmen, was ihn hindern würde zu kommen, in dieser Weise. Nicht, dass er nicht schon da ist. Aber ihr versteht, wenn ich sage, zu kommen. Paulus spricht darüber und sagt, dass wir sollen den Heiligen Geist nicht betrüben. Wenn er betrübt wird, zieht er sich zurück. Geht mit mir kurz in 1. Thessalonicher 5, Vers 19. 1. Thessalonicher 5, Vers 19. An eine sehr junge Gemeinde. Das ist für mich erstaunlich, wie Paulus an eine Gemeinde, in der er gerade 3 Wochen war, was er ihnen dann auch ans Herz legt, was sie alles wissen sollten. 5, Vers 19. Vielleicht lese ich ab Vers 16 schon. Freut euch alle Zeit. Betet unablässlich. Sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist löscht nicht aus. Das ist eine Aufforderung. Den Geist löscht nicht aus. Was er damit meint, ist nicht, der Geist kann man ausgelöscht werden und dann ist er weg. Warum spricht er vom Löschen? Weil der Geist ist wie Feuer in uns brennt. Und in dem, wie wir unser Leben führen, können wir sozusagen Wasser drüber gießen und dann erlischt das Feuer. Und dann gibt es keine Wärme und kein Licht, weil Feuer bringt Licht, Feuer bringt Wärme. Ihr wisst, was Feuer alles anrichten kann. Und der Heilige Geist wird nicht ohne Grund mit dem Feuer verglichen. Er verzerrt, er bringt Dinge zum Einsturz, vernichtet. Was ist Stein, Metall muss, wenn der weht und brennt und der Wind dazu kommt, wer kann sich dem im Weg stellen? Nichts kann sich im Weg stellen. Löscht nicht aus den Heiligen Geist löscht nicht aus. Das heißt, tut nichts, was ihn in der Sprache wiederum auslöscht, ihn zurückziehen lässt. Ihn zurückziehen lässt. Darf ich euch noch eine Stelle zeigen? Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 5. Ihr kennt diesen Abschnitt, bin mir ziemlich sicher, mit von Hananias und Sapphira. Ich lese ab Vers 1. Ein Mann aber mit Namen Hananias, mit Sapphira, seine Frau, verkaufte ein Gut und schaffte von dem Kaufpreis beiseite, wovon auch die Frau wusste. Und er brachte einen Teil und legte ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Petrus aber sprach: Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und auf den Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast? Blieb es nicht dein, wenn du es unverkauft blieb? Und war es nicht, nachdem es verkauft war, in deiner Verfügung? Warum hast du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Als aber Hananias diese Worte hörte, fiel er hin und verschied. Und es kam große Furcht über alle, die es hörten. Die jungen Männer aber standen auf, hüllten ihn ein und trugen ihn hinaus und begruben ihn. Es geschah aber nach Verlauf von etwa 3 Stunden, dass seine Frau hereinkam, ohne zu wissen, was geschehen war. Petrus aber antwortete ihr: Sag mir, ob ihr für so viel das Feld verkauft habt. Sie aber sprach: Ja, für so viel. Petrus aber sprach zu ihr: Warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind an der Tür, und sie werden dich hinaustragen. Sie fiel aber sofort zu seinen Füßen nieder und verschied. Und als die jungen Männer hereinkamen, fanden sie tot, und sie trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Mann. Und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, welche es hörten. Das ist eine andere Form, den Heiligen Geist zu dämpfen. Das ist eine andere Form, den Heiligen Geist auszulöschen. Interessanterweise nur ein paar Bemerkungen dazu. Petrus sagt: Warum habt ihr den Heiligen Geist belogen? In Vers 3. Dann sagt er in Vers 4: Nicht Menschen habt ihr belogen, sondern Gott. Und in Vers 9: Ihr habt den Geist des Herrn versucht. Wer ist der Herr? Jesus. Das heißt, ihr habt gegen wen gesündigt? Gegen den dreieinigen Gott. Aber das Erste ist: Warum habt ihr in eurem Herzen festgelegt, den Heiligen Geist zu belügen? Es stand ihnen frei. Es stand ihnen frei, alles zu geben. Es stand aber ihnen frei, nichts zu geben. Es stand ihnen frei, alles zu verkaufen und zu sagen: Hey, einen Teil behalten wir und einen Teil geben wir. Stand ihnen frei. Warum haben sie das gemacht? Warum sind sie so? Was hat der Teufel in ihnen gemacht? Was wollten sie? Sie wollten Anerkennung. Ich habe euch mal erzählt, dass ich in Los Angeles war, in dieser Crystal Cathedral, wie der ganze Platz mit diesen Sternen gepflastert wird, wer wie viel gespendet hat. Und je größere die Summe, die steht da auf diesem Stern, wie in Hollywood. Je näher an der Kirche selbst, und dann kannst du dir so einen Platz erkaufen, so einen Stern. $25.000, $50.000, $100.000, und dann kannst du mit Namen sehen, wer wie viel da, und dann kriegst du einen Stern. Ansehen bei den Menschen. Aber hier ging es nicht nur um Ansehen, hier wird ein listiger Plan gefasst, nach außen etwas zu sein und nach innen etwas anderes zu tun. Betrug. Das ist Bosheit, das ist Habsucht, das ist Götzendienst. Und das ist nicht gegen Menschen, nicht gegen Petrus, nicht gegen Gemeinde, es ist gegen den Heiligen Geist. Ihr habt beschlossen, nicht uns zu belügen, sagt er, den Heiligen Geist habt ihr belogen. Wisst ihr, warum sie da gestorben sind? Übrigens, wenn Gott so handeln würde heute, dann würde ich keine Bibelstunden halten können. Vielleicht wären die Zahlen noch weniger. Ich weiß nicht, ob die Gemeinde noch überhaupt aus irdischen Menschen bestehen könnte, also Fleisch und Blut. Gott hat eingegriffen, das ist das erste Mal, als die Welt und der Teufel in die Herzen der Menschen in die Gemeinde hineinkommen. Es wurde ein Exempel statuiert. Furcht kam auf. Oh, das ist kein Verein. Es ist kein Verein, wo man Anerkennung bekommt. Es ist der Leib Christi, es ist die Gemeinde. Es ist, hier geht es um Gott und seinen Geist. Und man belügt nicht Menschen und hier bekommt man nicht Anerkennung von Menschen. Hier geht es um den Geist Gottes. Und er sieht das. Die können es heimlich machen. Er sieht es. Und dann belügt man ihn. In dem Fall ist nicht nur Betrübnis, in dem Fall ist der Tod. Ich persönlich, haltet wie ihr von der Schrift denkt, ich glaube nicht, dass sie verloren gehen. Sie sind gestorben. Das heißt nicht, die gehen ins ewige Verderbnis, wie da eine Magier, der ein Kind sein Herz offenbart hat, weil er davon Profit machen wollte. Sondern hier, die sterben. Es hat Konsequenzen, sie sterben. Jesus zeigt, sein Leib ist heilig. Aber das ist eine Art und Weise, wie wir den Heiligen Geist betrüben, wie wir ihn auslöschen. Indem wir unlauter und aus falschen Motiven und voller Habsucht und Neid und Anerkennung auch in der Gemeinde Dinge tun. Wir betrüben den Heiligen Geist. Wie kommen wir zurück, wenn die Freude weicht und wir wissen, was sie weicht, was sie weichen lässt, und das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. Wenn wir in Sünde bewusst leben, wenn wir Sünde tolerieren, sie fördern, dann weicht er. Wie kommt die Freude zurück? Ich möchte euch einen herrlichen Psalm vorlesen, Psalm 32. Bevor ich den Psalm 32 mit euch lese, möchte ich euch ganz kurz was sagen. Der Jakobusbrief, der Jakobus schreibt in Jakobus 4, glaube ich, dass der Herr eifersüchtig sich nach dem Geist sich sehnt, den er in uns wohnen ließ. Glaubt ihr, der Herr wird den Heiligen Geist so betrübt sein lassen in uns? Er wird arbeiten, er wird etwas tun dagegen. Er wird heiligen, er wird reinigen, dass das nicht mehr den Heiligen Geist betrübt. Schaut mal, Psalm 32. Ich möchte ihn lesen, ein Stück, bisschen so Vers für Vers mit euch durchgehen. Wie kommt die Freude wieder zurück? Glücklich der, dem Übertretung vergeben, dem Sünde zugedeckt ist. Glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist. Ich hoffe, dass jetzt in diesem Zusammenhang dieses glücklich eine neue Bedeutung bekommt. Freuen darf sich der oder freuen, eine unaussprechliche Freude, glücklich sein in diesem Sinne, wird der sein, dem den Übertretung vergeben, dem Sünde zugedeckt ist. Wo die Sünde ausgeräumt wird, wo das, was den Heiligen Geist dämpft und betrübt und auslöscht, wenn das ausgeräumt ist, dann kommt das Glück zurück. Glücklich wird der. Zu beneiden ist dann der, denn er hat eine unaussprechliche Freude in sich dann, dem die Sünde vergeben wird, dem die Sünde zugedeckt, interessant, zugedeckt. Bedeckt durch das Blut unseren Herrn Jesus Christus. Vers 2. Glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist. Das heißt, der ein gutes, reines Gewissen hat. Wie kommt man dahin? Wenn der Herr einem die Schuld nicht zurechnet, wie kann das geschehen? Nur da kommt wieder Freude, wo diese Sünde wegkommt. Jetzt schaut mal Vers 3. Wie kann das geschehen? Wie wird man glücklich? Wie kommt man dahin, dass einem die Sünde nicht mehr zugerechnet wird? Wie kommt man dahin, dass die Sünde zugedeckt wird? Als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Das ist ein Mensch, der keine Freude hat. Der Betrübnis. Als ich schwieg, als ich meine Sünde nicht bekannte, da hatte ich keine Freude. Da war ich nicht glücklich. Betrübt. Das Bild ist sehr stark. Als ich nichts sagte, als ich nichts zu erkennen gab, es nicht offenlegte, zerfielen meine Gebeine. Das heißt, das hatte Auswirkungen auf seinen Körper. Durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Das ist kein glückliches Leben. Vers 4. Denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand. Verwandelt wurde mein Saft in Sommergluten. Das heißt, ich spürte Tag und Nacht, wie deine Hand auf mir lag. Das heißt, wie du mich meiner Schuld und Sünde hast bewusst werden lassen. Ich spürte, wie du mich in Zucht nahmst. Darf ich in diesem Bild sprechen vom Sonntag, wie du anfängst, meinen Boden umzugraben, die Steine rauszunehmen und zu zeigen, schau mal, da ist eine Granitplatte. Schau mal, da sind Dirnen und dort. Nein, da sind Unkraut. Ich belasse einfach bei Unkraut dieses. Das ist unglaublich, gell? Ja, weil es Fluch ist, deswegen mag ich das alles nicht. Ja. Also, als der Herr das mir offenlegte, als seine Hand schwer auf mir lag, als er mich in Zucht nahm, dann merkte ich, Tag und Nacht fühlte ich mich als in der Hitze und der Sonne ausgesetzt. Kein gutes Gefühl. Kein gutes Gefühl. Tag und Nacht war es wie eine Last auf mir. Vers 5. Schaut mal. So tat ich dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Das heißt, ich bekannte sie. So tat ich kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretung bekennen. Und du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Buße. Da, wo wir unsere Sünde und unser Vergeben zugeben, wo wir auf die Knie gehen und sagen, Herr, ich weiß, warum es mir so geht. Deine Hand ist auf mir. Das ist nicht die böse Welt. Das sind nicht die blöden Umstände. Das sind nicht meine Brüder. Das sind nicht meine Schwestern. Das ist nicht eine Krankheit. Das ist kein Zufall. Das ist kein Schicksal. Es ist deine Hand auf mir. Deine Hand. So tat ich kund meine Sünde. Meine Übertretung bekennen, das ist Buße. Wenn wir unsere Schuld bekennen, so ist er treu und gerecht und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Und wisst ihr, was dann passiert? Der Geist beginnt, in uns wieder Raum zu bekommen. Freude kehrt wieder in unser Herz. Frieden kehrt wieder in unser Herz. Ist das nicht herrlich? Was kannst du und ich tun? Zum Herrn gehen. Zum Herrn. Nicht zu Menschen. Zum Herrn. Nicht zu irgendwo das Glück suchen, nicht irgendwo die Freude finden, nicht irgendwo wieder auf die Beine kommen, zum Herrn gehen. Vers 6. Deshalb soll jeder Fromme zu dir beten. Schaut mal, an wen ist das gerichtet? Hier geht es nicht um Bekehrung. Das ist nicht der Aufruf zur Bekehrung. Hier ist die Rede vom Frommen, der eigentlich glückselig ist und dann diese Freude verliert. Und wie erlangt er sie wieder? Er bekennt das, was diese Freude und den Geist gedämpft hat und ihn ausgelöscht hat. Er bekannte seine Sünde. Deshalb soll jeder Fromme zu dir beten, zur Zeit dazu zu finden bist, in dieser Gnadenzeit, in der wir leben. Gewiss, bei großer Wasserflut ihn werden sie nicht erreichen. Es mögen auf ihn Dinge dann einströmen. Wer zu Gott geht, seine Schuld bekennt und sein Gewissen vor Gott reinigt, da können Wasserfluten kommen. Er kommt nicht um. Und weiter, Vers 7. Du bist ein Bergungsort für mich. Vor Bedrängnis behütest du mich. Du umgibst mich mit Rettungsjubel. In all den Bedrängnissen im Herrn so wandeln, die Sünde bekennen, den Heiligen Geist nicht dämpfen, dann beim Herrn sich bergen auf ihn seine, all die Hoffnung setzen. Und dann beschützt der Herr einen in Bedrängnis. Wie? Du umgibst mich mit Rettungsjubel. Das ist das. Dann passiert genau das. Dann kommt in uns diese Freude und diese Freude wird zum Jubel, zum Dank, zum Lobpreis, zur Anbetung. Jetzt findet ein Wechsel statt. Ich will dich unterweisen und dich lehren, den Weg, den du gehen sollst. Das ist dieser Weg. Der Weg, auf dem man glücklich wird. Ich will dir raten, mein Auge ist über dir. Wer redet hier? Das ist unser Herr, Vater im Himmel, durch unseren Herrn Jesus Christus, mittels seines Geistes. Er spricht und sagt, das ist der Weg, ich will dich lehren. Auf diesem Weg sollst du gehen. So sollst du verfahren. Seid nicht wie ein Ross, wie ein Maultier ohne Verstand. Mit Zaum und Zügel ist seine Kraft zu bändigen, sonst nahen sie dir nicht. Das ist das Gleiche, was Paulus sagt. Leb nicht wie die Nationen, verfinstert am Verstand. Sie haben keine Ahnung. Und mit viel Gewalt muss man sie dazu bringen. Dieses Bild habe ich immer wieder. Dieses, weh nicht, sonst gehst du verloren. Und dann legt man solche Zügel an. Das ist nicht das. So mit Zwang bringt man so störrische Maultiere an die richtige Stelle. Aber das ist doch keine Freude. Das ist doch kein Jubel dabei. Das ist eine lästige Pflicht. Und so versucht man viele, so wie störrische Maultiere, an den Futterkrug zu bringen, indem man ihnen den Zügel anlegt und die peitscht. Jesus, die Schrift lehrt einen anderen Weg. Erkenne, dass wer sich bei Gott birgt, Vergebung empfängt. Und dann kommt Freude und Jubel ins Herz. Und dann kommt er freiwillig, gerne, nicht mit Zügeln. Vers 10. Viele Schmerzen hat der Gottlose. Wer aber auf den Herrn vertraut, den umgibt er mit Gnade. Ich liebe diesen Vers. Viele Schmerzen hat der Gottlose, das heißt, der ein Leben führt wie die Welt, gottlos. Das heißt, nach den Prinzipien der Welt, in dieser verstockenden, viele Schmerzen wird das einbringen. Die Hand wird schwer auf ihm liegen. Wer aber auf den Herrn vertraut, den umgibt er mit Gnade. Dem begegnet er mit Gnade. Das heißt nicht aus Verdienst, aus Gnade. Wer zu ihm kommt, wer ihn als Bergungsort annimmt, wer ihm seine Schuld bekennt, erfährt Gnade. Ist das nicht herrlich? Und wisst ihr, was dann die Folge ist? Vers 11. Freut euch an dem Herrn und jauchzt, ihr Gerechten, und jubelt, alle ihr vom Herzen Aufrichtigen. Freude. Dann ist die unaussprechliche Freude. Und liebe Geschwister, wenn ich das so jetzt euch das vorlese, und ich weiß, dass man das lesen kann, so, man kann das sogar bejahen. Und ich weiß, dass es einem durch den Geist eine tiefe, große, herrliche Wahrheit werden kann, die in einem das Herz erfüllt voller Dankbarkeit, voller Jubel, voller Freude. Das ist der Weg, wie man zurück zu dieser Freude findet. Wenn die Freude weicht, dann ist der Grund, dass wir den betrüben, der uns gegeben ist als Anzahlung, das ist der Heilige Geist. Wie betrüben wir es? Durch Sünde in unserem Leben. Wenn ihr wissen wollt, was Sünde ist, dann schlagt die Schrift auf. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen und uns demütigen, widerfährt uns Gnade und er vergibt uns. Und dann kehrt Freude wieder ins Herz. Kehrt Friede wieder ins Herz. Was ist der Weg zurück zur Freude? Buße. Sündenbekenntnis. Darf ich euch nur eins Gott sagen? Nur eine Sache. Bitte ich euch Hast du, schlag mit mir noch Johannes 14 auf. Ich will das jetzt nicht groß entfalten, nur euch diese Stelle kurz zeigen. Ein Aspekt einfach euch aufzeigen. Kapitel 14, ab Vers 15. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht kennt und nicht sieht, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Vers 21. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Vers 23. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Also, das habe ich gerade gelesen, gell? Nee. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten, und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, hält mein Wort nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht meins, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Dieses habe ich euch zu euch geredet, während ich bei euch weile. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch alles und an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das gilt für die Bekehrung, aber das gilt genauso auch für den Wandel. Wenn ihr mich liebt, dann haltet meine Gebote. Wisst ihr, was sein Gebot ist? Liebt einander. Fertig. Liebt einander. Was ist unser, mit was tun wir uns am schwersten? Wirklich am schwersten. Wenn ich euch sagen würde, putzt das Haus, ja okay, machbar. Wird zwar mich ein Samstag kosten, aber machbar. Wenn ich euch sage, verteilt die Traktate, wird mich auch was kosten, aber immer noch machbar. Geht sonst wohin. Das Gebot ist, liebt einander. Das Schwerste, was es gibt. Wenn die Liebe nicht in unser Herzen ausgegossen wird, wie soll das funktionieren? Aber wenn wir den betrüben, der diese Liebe in unser Herz füreinander ausgießt, wie sollen wir dann lieben? Wenn wir aber seine Gebote halten, dann wird der Geist, dann wird er Wohnung nehmen, der Geist wird uns alles lehren, der Vater wird uns mit uns Gemeinschaft haben, wir werden Freude empfinden. In Lukas 11, wir lesen, ich schließe damit, in Lukas 11 heißt es: Bittet, sucht, klopft an. Und wenn ihr den Vater bittet, wird euch keine Skorpione und keine Steine geben. Wenn ihr um den Heiligen Geist ihn bittet, wird er ihn doch nicht verwehren, oder? Wenn wir bitten, dass der Geist Gottes kommt und uns erfüllt mit dieser Liebe zueinander, wenn wir bitten und uns nach dieser Freude uns sehnen, die Freude, die unsere Kraft ist für unser Leben, wenn wir ihn bitten, wird er doch nicht Skorpione schicken. Aber davor heißt bittet, sucht, klopft an. Das ist nicht mit einmal getan, liebe Geschwister. Das steht alles im Permanenten. Das heißt, wer geduldig bittet, wer nicht aufhört, so wie in dem Gleichnis, wenn ich nach einmal sage, okay, der hört nicht. Wer ständig bittet, wer permanent anklopft und sagt, bitte, bitte, klopf, klopf, klopf. Und wer ständig sucht danach, dem wird er geben. Und das ist die Verheißung. Und ich möchte euch ermutigen, mit mir zusammen diese Sehnsucht zu haben, dass der Herr nicht nur unser persönliches Leben, dass er uns Gemeinde, als Gemeinde durch seinen Geist diese Freude gibt, die in uns diese Kraft schenkt, in diese Welt ein Leben zu leben, das ihn verherrlicht. Ich sehne mich danach. Ich sehne mich danach. und freue mich über jedes Kennzeichen und jedes Funken dieses Feuers in uns. In der nächsten Bibelstunde, nächsten Mittwoch, gehen wir weiter in unserem Text. Endlich der nächste Abschnitt. Aber der gehört thematisch zusammen. Ich möchte euch anhand des nächsten Abschnitts, 9 bis 12 ist das, möchte ich euch aufzeigen, was noch dazu beiträgt, dass diese Freude, unaussprechliche Freude, wachsen kann. Ich habe heute darüber gesprochen, was sie hemmt und wie man sie wiederbekommt. Das nächste Mal will ich darüber reden, was braucht es, damit sie zunimmt. Wie kann sie wachsen? Sie kann wachsen. Darüber wollen wir von den Versen 10 bis 12 nachdenken. Ich möchte beten. Jesus, und um diesen guten Heiligen Geist will ich bitten, Herr, dass er uns erfüllt mit dieser verherrlichten, unaussprechlichen Freude, Herr, dass diese Freude unsere Kraft wird in unseren Leiden, in unseren Versuchungen, in unseren Prüfungen, in unseren schweren Stunden, Herr, dass wir diese Freude an dir haben, Jesus Christus, dir allein genügt, diese Freude an dir, dass diese Freude an dir die Genügsamkeit ist und wir nichts mehr anderes bedürfen als das. Um diese Freude will ich bitten, Herr, die durch deinen Geist in unser Herzen hineingegossen werden kann. Ich bitte dich für unsere Gemeinde, Herr, dass du es tust. Zugleich will ich aber auch um Vergebung bitten, Herr, da wo wir dich dämpfen, da wo wir dich betrüben, da wo wir dich auslöschen, durch Lüge, durch falsches Reden, durch Sünde, durch bewusste Sünde, durch tolerierte Sünde, durch nicht bekannte Sünde. Darum legst du so oft die schwere Hand auf uns. Herr, ich bitte dich, überführe und reinige und heilige unsere Herzen, Herr, dass du ausgießen kannst und dass du erfüllen kannst und dass die Segen, Strömen des Segens über uns kommen können. Zu deiner Verherrlichung, zu deinem Lob und zu deiner Ehre. Darum bitte ich dich vom ganzen Herzen, Herr. Wir sehnen uns danach. Wir sehnen uns danach nach dieser Zeiten. Ich sehne mich danach und bitte dich in deinem Namen. Und ich weiß, Herr, dass du treu bist und dass du gerne gibst. Diese Verheißung habe ich. Und an der halte ich mich fest. Amen.